Mein Name ist Heinz Janssen, ich komme aus Düsseldorf und ich bin leidenschaftlicher Jugendreferent seit 14 Jahren. Ich liebe es, in junge Menschen zu investieren, ihnen zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und ich bin zwar noch nicht so lange wie unsere Schwester Christ, weil ich auch noch nicht so alt bin, aber... Oh, ich wollte eigentlich ein Kompliment machen. Hey, ich versuch's nochmal. Ich finde das krass, was sie alles schon erreicht hat, oder? Okay, gut. So, und ich habe festgestellt, dass man das Beste aus seinem Leben machen kann, wenn man es mit Gott lebt, wenn man es mit Jesus Christus lebt. Und das ist natürlich Teil davon, wenn ich Menschen helfen möchte, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Das ist also meine Leidenschaft. Und ich habe angefangen, Jugendleiter und Jugendreferenten zu coachen und sie weiterzuhelfen, dass sie für Jugendliche gut da sein können. Und deshalb geht es in diesem Seminar darum, wie kann ich unseren Nächsten stärken, wie kann ich ihn begleiten und was ist in so einer Kiste von einem Mentor, von einem Coach drin. Und da ich aus der Jugendarbeit komme, ist natürlich vieles von dem, was ich sage, aus der Jugendarbeit heraus. Und du darfst es dann beliebig in deine Lebenswelt, in deine Arbeitswelt mit hineinnehmen und einfach entsprechend reindenken. Und bevor es richtig losgeht, habe ich euch einen Videoclip mitgebracht, der für so einen richtigen klassischen Coach steht. Guckt euch das mal an und genießt es.
Du schaffst es auch mit Jeremy, aber selbst wenn nicht, versprich mir, dass du alles versuchst.
Ist gut.
Du gibst dein Bestes.
Ja, klar.
Du gibst dein Allerbestes.
Ich gebe mein Bestes.
Gut, und du machst es mit verbundenen Augen.
Wieso denn?
Damit du nicht irgendwo aufgibst, obwohl du noch weiter kannst. Runter.
Jeremy, steig jetzt auf.
Schau dir das an.
Halt dich gut fest, Jeremy. Fertig? Los, Brock. Knie vom Boden weg, nur auf Händen und Füßen. So ist gut. Ein bisschen nach links, du läufst schief.
Nee, das wird er nicht schaffen.
Ja, so.
Gar keinen Fall.
Komm, streng dich an. Weiter, Brock. Immer weiter. Und weiter. Sieht gut aus. Bleib gerade. Etwas nach links. Gut so, Brock. Durchdrücken.
Los, komm schon. Ich schaffe nie 50.
Ja, das gibt's ja nicht.
Immer weiter, Brock. Gut.
Bin ich schon über die 20?
Vergiss die 20. Du wolltest dein Bestes geben. Geh weiter.
Wahnsinn.
Du, nicht stehen bleiben. Du kannst noch weiter.
Ja, gleich. Ich räume mich nur aus.
Du musst weitergehen. Weiter. Bleib nicht stehen, ehe du mir nicht alles gegeben hast. Weiter. Weiter, Brock, bis nichts mehr geht. Immer weiter, Brock. Die Knie vom Boden weg. Weiter. Und immer weiter. Du hast mir versprochen, du gibst dein Bestes. Dein Allerbestes. Verstanden? Ja. Durchdrücken. Durchdrücken. Komm, Junge. Geh weiter. Geh weiter. Die Knie vom Boden weg und voll durchdrücken. Du hörst erst auf, wenn du mir alles gegeben hast. Alles, was du hast. Dein Allerbestes. Streng dich an. Zeig mir, wie stark du bist. Weiter. Du sollst drücken, Junge. Drück die Beine durch und gib mir alles. Gib mir alles, was in dir steckt, Brock. Und weiter. Keine Schwäche. Weiter. Weiter. Gut so. Immer weiter, weiter mit allem, was du hast.
Es tut weh.
Lass mich nicht hängen, das ist doch nicht dein Bestes. Geh weiter und gib mir dein Allerbestes. Na los!
Es ist schwer.
Ich weiß, dass es schwer ist.
Ich habe keine Kraft.
Dann such nach mehr Kraft in deinem Körper. Verhandle mit deinem Körper, aber gib nicht auf. Gib nicht auf. Hol alles raus und zeig mir zu, was du imstande bist. Du gibst nicht auf, Brock, du gehst weiter.
Es tut weh.
Ich weiß, dass es weh tut, sonst könnte es jeder. Komm weiter, jetzt geht's um deinen Willen, Junge. Es ist nicht mehr weit. Komm, du schaffst das, Brock, komm schon. Immer weiter.
Es brennt so.
Dann lass es brennen. Du läufst gar nicht mit den Armen, du läufst mit dem Herzen. Weiter. Gib mir alles, was du kannst. Dein Bestes. Du hast es mir versprochen. Gib nicht auf.
Ich kann nicht.
Doch, doch, du kannst. Du gibst nicht auf. Zeig es mir, Brock. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Komm weiter. Noch 20 Schritte. Komm schon. 20 packst du. Komm weiter, Brock. Gib mir, was du versprochen hast. Gib mir dein Bestes. Dein Allerbestes. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Wehe, du enttäuschst mich jetzt. Du schaffst es. Komm weiter. Komm, Brock, weiter. Du hast es mir versprochen. Du darfst nicht aufgeben, hörst du? Du gibst mir alles. Los, Brock, noch ein bisschen. Komm schon. Komm weiter. Komm weiter. Komm weiter. Ein bisschen noch. Nicht schwach werden. Gib mir auch den Rest.
Ich kann nicht mehr.
Doch, du kannst. Du kannst es. Noch 5 Schritte. Noch 5 Schritte. Komm schon, Brock. Komm schon. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Komm weiter, Brock. Noch 2. Komm. Und noch 3.
Das müssen einfach 50 sein. Das müssen 50 sein.
auf, Brock. Das hier ist die Endzone.
Das nenne ich mal einen Coach, oder? Überleg mal. Stell dir mal vor, deine Jugendarbeit würde so aussehen und du könntest so coachen. Überleg mal. Du bräuchtest nur noch so ein Megafon. Du könntest die 5 Leute, die für den Jugendgottesdienst aufgebaut haben, die könntest du nach Hause schicken und einfach so einen dünnen Teenager nehmen und würdest sagen, hey, du baust jetzt die ganze Technik, die ganze Bühne, alle Stühle baust du allein auf. Und dann fängt er an und arbeitet und arbeitet. Nach 5 Stunden ist er schon müde, sagt, come on. Und dann nach 10 Stunden fängt er an zu heulen, ich kann nicht mehr, du willst mir dein Bestes geben. Und dann sagt er, ich habe aber schon seit 10 Stunden nichts mehr gegessen. Du bist hier nicht, um zu essen. Stell dir vor, deine Jugendarbeit würde aufblühen mit nur einem Teenager. Wahnsinn. Oder du bräuchtest, ich überlege, mir fallen so viele Sachen ein, du bräuchtest keinen Kopierer mehr. Den kannst du verkaufen auf eBay und dir Kaffee besorgen. Weil du holst dir einfach ein Teenager-Mädel, einen Kugelschreiber, 10 Ersatzpatronen, 500 Blatt. Puff. Und sagst so, hier dieses Liedblatt hier, diesen Text brauche ich bis morgen 500 Mal. Und dann schreibt die und schreibt und schreibt und schreibt. Und zwischendurch mit Megafon, du schaffst es! Ah. Wenn man das so hört, also mir ging das ja, mir lief ja der kalte Rücken, wirklich lief es kalt den Rücken runter. Das ist so eine krasse Szene. Da heißt es dann, es tut mir alles weh, die Beine schmerzen. Ich denke mir so, vielleicht geht es ja so, du wärst vielleicht ganz anders. Du würdest gar nicht noch einen draufsetzen. Es gibt ja auch andere Typen. Es gibt ja auch so Typen, die ticken eher so wie ein Psychologe. Die würden dann eher sagen, oh, dir tut was weh. Dann setz dich doch mal zu mir auf die Couch. Und dann sag mir doch mal, wie ist denn die Farbe von deinem Schmerz? Und wenn du, stell dir vor, wenn du jetzt ein Tier wärst, was für ein Tier wärst du dann? Okay, vielleicht tickst du nicht wie ein Psychologe, vielleicht tickst du eher wie so ein Seelsorger. In der Kirche sind wir ja ganz viele Laienseelsorger. Und dann denkst du ja erstmal, komm, gib mir mal deine Hand, wir gehen jetzt hier zusammen im Kreis zu zweit. Und dann gucken wir mal in die Vergangenheit, wann hat denn der Schmerz angefangen? Guck mal, ob du dir selber vergeben kannst, dass es weh tut. Also jeder ist so ein anderer Typ und du würdest vielleicht anders Menschen begleiten und coachen. Das ist auf jeden Fall eine Art von Coaching und ich frage mich, brauchen wir die Coaching-Sache für die Jugendarbeit? Was sollte in unserer Werkzeugkiste als Mentor drin sein, wenn wir unterwegs sind und Menschen begleiten wollen und sie fördern wollen? Jetzt ist es ja so, Coaching und Mentoring, habt ihr jetzt schon öfter gehört, das schwirrt ja so ein bisschen in der Gegend rum. Und wenn man im Internet guckt, wofür steht denn alles, dann hat das unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt Leute, die sagen, beim Coaching geht es vielmehr darum, dass du aus jemandem herausholst, was da drin steckt. Das heißt, du versuchst ihm gar nicht groß was beizubringen, du versuchst das Potenzial herauszukitzeln und hilfst ihm zum Beispiel durch gute Fragestellung, dass er alles selber lernt. So, und dann gibt es die Mentoring-Seite, die sagt, hey, beim Mentoring geht es eher dahin, dass du in jemanden hineinlegst. Du zeigst ihm, wie das Leben geht, du gibst ihm Tipps. Und ich denke, dass wir in der Jugendarbeit, wenn wir Menschen begleiten wollen, dass wir beides brauchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir herausholen, es ist wichtig, dass wir hineinlegen. Und aus diesem Grund möchte ich tatsächlich über beides reden. Und manchmal sage ich Coaching, manchmal Mentoring, ich meine immer beides. Ja? Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das eigentlich definieren? Wie könnte man Coaching definieren in der Jugendarbeit? Und ich finde, eine Definition, die bringt es für mich auf den Punkt. Und die geht so, dass ich sage, ich möchte gezielt in einige Jugendliche investieren, um ihnen zu zeigen und vorzuleben, was es bedeutet, ein verändertes Leben mit Jesus zu leben als Christ. Also ein paar wenige Jugendliche, um ihnen zu zeigen, was es bedeutet, ein verändertes Leben zu leben als Christ. Jetzt bin ich ganz ehrlich, ich habe diese Definition mal gebracht, als ich eingeladen wurde auf eine Schulung. Es war so eine kleinere Schulung, da saßen 8 Pastoren in dieser Schulung. Und ich sollte etwas sagen zum Thema Coaching für Jugendliche. Und ich habe diese Definition gebracht. Und wisst ihr, was passiert ist? Die haben mich komplett auseinandergenommen. Ich habe denen gesagt, mit der Definition können sie gar nichts anfangen. Da habe ich gesagt, aber Moment mal, es geht doch darum, dass ich Jugendliche mit hineinnehme in mein Leben, damit sie das sehen können, wie man als Christ lebt. War der Protest groß. Das ist mein Leben, mein privates Leben, da hat kein Jugendlicher was verloren. Ne? Das trenne ich ganz klar, meine Arbeit in der Kirche und meine Jugendlichen, das kommt nicht zusammen. Okay, aber wie sollen sie denn erleben, was es bedeutet, verändert zu werden als Christ? Da waren die ganz entsetzt. Der will Jugendliche verändern. Die sollen doch bleiben, wie sie sind. Wir sind doch hier kein Veränderungsclub. Und dann habe ich gesagt, aber ihr merkt schon, ich war verwirrt. Ich habe gesagt, aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es doch darum, dass wir verändert werden. Warum denn jetzt Jesus nachfolgen? Ey, das ist kein Scherz. Kein Scherz. Das war im Norden Deutschlands. Ey, Moment. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier ausgelöst habe, aber es war keine Absicht. Okay. Dann haben sie mir gesagt, Jesus nachfolgen, wir sind doch Jünger von Jesus. Nö, sind wir nicht. Die Jünger waren damals, wir sind heute keine Jünger. Leute, ich war so frustriert, ich habe gesagt, okay, pass mal auf. Ich habe versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, immerhin rede ich ja zu Kollegen. Da habe ich gesagt, können wir uns denn darauf einigen und darauf aufbauen, dass es in der Kirche erstmal um Jesus geht? Konnten wir nicht. Die haben sich verlaufen in einer Diskussion, wo auf einmal einer sagte, ich finde, dass wir anders sind als ein Feuerwehrverein. Und dann sagte der andere, das ist ein guter Gedanke. Okay. Ich war fertig, ich habe gezittert. Okay, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf Leute, wir machen es anders. Wir machen jetzt eine spontane Pause. Ich mache nachher was zum Thema Sport und Coaching. Da waren alle mit einverstanden, gab es erstmal Kaffee. Und dann haben wir was anderes gemacht. Leute, ich sag's euch, es war der absolute Hammer. Aber ich bleibe dabei, bei dieser Definition, weil ich denke, dass sie genau das auf den Punkt bringt. Zumindest das, was mir auf dem Herzen liegt. Eine bewusst geführte Beziehung zu ein paar Jugendlichen, um ihnen vorzuleben, was es heißt, verändert als Christ zu leben. Und jetzt haben wir am Anfang dieses Beispiel gesehen von dem Football-Coach. Und ich denke mir jetzt, das Leben ist ja kein Footballspiel. Die Jugendarbeit auch nicht. Aber ich würde trotzdem gerne bei dem Beispiel Fußball bleiben. Allerdings nicht bei diesem blöden USA-Football mit diesem komischen Eierball, sondern wir machen das jetzt mal richtig, richtiger Fußball. Wir sind Weltmeister, wir wissen, wie es geht. Richtig? So, richtiger Fußball. Und da habe ich euch mal ein ganz, ganz kreatives, tolles Fußballbild mitgebracht. Und ich möchte dir heute sagen, ich finde es total wichtig, dass Jugendliche in unser Leben hineinkommen, weil Jugendliche müssen erleben, was es heißt, Christ zu sein. Es wird so viel erzählt. Es wird in der Politik viel erzählt, was nicht stimmt. Es wird in den Nachrichten viel erzählt, was nicht stimmt. Es wird in der Werbung viel erzählt, was nicht stimmt. Und ich glaube, dass gerade Jugendliche heute, nenn es postmodern oder nicht, sehen wollen, was du meinst, wenn du über Nachfolge sprichst. Die wollen kein Schaufenster-Christ sein. Die wollen nicht, dass du sie einlädst zu irgendeiner Eventgeschichte und dann redet ihr über den Glauben und die ganzen Internas, die kriegen sie aber nicht mit und dann schickst du sie wieder nach Hause und sagst, ja, denk mal drüber nach. Ich glaube, Jugendliche wollen den Glauben sehen und wollen nach dem Motto, what you see is what you get, den Glauben spüren und sich dann überlegen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und deshalb vergleiche ich jetzt mal hier unser Coaching, das Coaching, was ich euch heute vorstellen möchte, mit so einem Fußballfeld. Und ich male mal super kreativ, wie ich bin, hier meinen ersten Jugendlichen hin. Der ist ein bisschen dick, aber ist nicht schlimm. So, und meine Frage an dich ist, wer darf bei dir auf den Platz? Es ist ja so, bei so einem Fußballfeld, da dürfen 11 Leute mitspielen. Und da kann natürlich der Trainer nicht sagen, ach weißt du was, du bist so nett, komm noch dazu, dann sind wir halt 12. Das geht nicht. 11 Leute dürfen mitspielen, als Trainer überlegst du dir genau, wen du aufs Spielfeld packst. Denn wenn du einfach nur wahllos Leute aufs Spielfeld packst, wirst du wahrscheinlich nicht gewinnen. Wenn es dir also darum geht, ein Team zu coachen, was gewinnt, was Erfolge hat, dann musst du dir das genau gezielt raussuchen. Und wenn du eine Firma gründest und du möchtest erfolgreich sein in der Firma, dann sagst du ja auch nicht, wer hat Bock für mich zu arbeiten, kommt alle her, ich zahle euch. Sondern du überlegst dir ganz genau, wen brauche ich, wer kann das und wer ist es mir wert, und dann holst du die Leute rein, bezahlst sie und hoffentlich hast du dann eine erfolgreiche Firma. Und das sind sogar Gedanken, die sind nicht von mir, ich habe die geklaut, aus der Bibel. Bibel, ein ganz tolles Buch, ich lese euch einen Vers vor, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Sprüche. Kapitel 26, Vers 10, da heißt es, so unverantwortlich wie ein Schütze, der wild um sich schießt, handelt, wer einen Unverständigen oder einen Dahergelaufenen für sich arbeiten lässt. Also ihr merkt schon, das sind Gedanken, die aus der Bibel heraus sind. Also wenn du kein Ziel hast, landest du meistens woanders. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir genau überlegst, wer darf auf deinen Platz. Du kannst natürlich sagen, ich werde heute mal die ganze Jugendgruppe aus meiner Kirche in mein Wohnzimmer einladen. Das kannst du machen. Vermutlich nur einmal. Also wenn du verheiratet bist und einfach nur begrenzten Wohnraum hast und Kinder, dann kannst du das vielleicht einmal machen nach einer Absprache mit deiner Familie, aber das kannst du nicht die ganze Zeit, das geht nicht. Also musst du dir überlegen, deine Chancen, es ist einfach begrenzt, die Möglichkeiten sind begrenzt. Was hat Jesus getan? Jesus war in dieser Welt. Es heißt in der Bibel, dass ihm viele Menschen nachgefolgt sind. Es ist zum Beispiel von einer Gruppe von 70 die Rede. Und dann hatte er diesen Moment, wo er sich zurückgezogen hat und gebetet hat. Und als er wieder zurückkam, hat er sich für 12 Menschen entschieden und hat gesagt, mit euch will ich enge Zeit verbringen. Ihr seid meine Jünger. Und er hat sich gezielt Leute rausgesucht. Ich finde es eigentlich ziemlich dreist, oder? Da kommt der Sohn Gottes auf diese Welt, nimmt sich nur 3 Jahre Zeit, um diese Welt zu retten und sucht sich dann nur 12 raus. Vielleicht denkst du dir, oh, das ist aber ungewohnt, das ist aber dreist. Aber ich sag dir was, es hat funktioniert. Du sitzt heute hier, weil es funktioniert hat. Absolut. Absolut. Amen. So, du musst dich also entscheiden. Und die Frage ist jetzt, wonach entscheidest du dich? Möchtest du jemanden auswählen, wo du sagst, ich lasse jemanden auf mein Spielfeld, der besonders reich ist, der besonders viel Knete hat, vielleicht er oder seine Eltern? Haha. Dann hast du als Verantwortlicher der Jugendarbeit bald das neue iPhone 6 Plus. Wäre das nicht cool? Oder du sagst dir, hey, vielleicht lasse ich jemanden auf mein Spielfeld, der besonders viel Einfluss hat. Oder die Eltern, dann kann ich über den Jugendlichen Fäden ziehen. Wäre auch ganz, ganz interessant, oder? Oder wie wäre es mit einem Jugendlichen, der besonders gut aussieht? Irgendwie ist ja angenehm, mit gut aussehenden Menschen unterwegs zu sein. Oder einen Jugendlichen, der besonders laut ist. Einfach, weil das interessant ist, wenn jemand so laut ist. Oder wie wäre es, wenn du jemanden aussuchst, der besonders viel Probleme macht? So nach dem Motto, halte deine Freunde nah bei dir und deine Feinde umarme. Ja, dann hast du die Gruppe so gut, wie es geht, unter Kontrolle. Samuel aus dem Alten Testament sollte einen König aussuchen. Und dann hat er einen Blick gehabt und dachte, das wäre der König. Und dann sagt Gott zu ihm Folgendes, 1. Samuel 16, Vers 7, ein Vers aus der Bibel. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, ich aber sehe das Herz an. Also, wenn du jemanden aussuchst, solltest du dir überlegen, auf welchem Platz spielst du? Was sind die Rahmenbedingungen, in denen du bereit bist zu coachen? Es gibt einen Vers aus der Bibel, der mich total begeistert und in dem total der Coaching-Gedanke drinsteckt. Den hat Paulus geschrieben. Er steht in 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, schreibt Paulus, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind und die fähig sind, andere zu lehren. Und aus diesem Grund denke ich mir, diese 2 Dinge, die da drinstecken in dem Vers, die möchte ich auf jeden Fall jetzt schon als Rahmen einmal nehmen. Da kam ja einmal vor, vertrauenswürdig. Das ist mir wichtig, dass derjenige, den ich auf mein Spielfeld lasse, dass der vertrauenswürdig ist. Dass ich dem vertrauen kann. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, dass wenn ich mit dieser Person Dinge bespreche, dass Dinge auch unter uns bleiben. Wenn er Vertrauen zu dir hat, dann ist er auch bereit, mit dir über das zu reden, was ihn wirklich beschäftigt. Und dann kannst du ihn viel, viel besser und intensiver begleiten. Und dann kannst du in eine Lebensveränderung mit ihm hineingehen. Stell dir vor, wenn jemand nicht wirklich ehrlich zu dir ist, wenn das Vertrauen nicht da ist, wie schwer ist es dann, mit ihm über das zu sprechen, was wirklich das Leben verändert, weil er damit über keinem anderen spricht, mit keinem anderen spricht. Ich glaube, dass wir ganz oft in unserem Leben über die ersten 90% reden, aber die letzten 10%, über die reden wir ganz ungern. Die ersten 90%, die erzähle ich meinen Freunden, die erzähle ich meiner Familie, die erzähle ich Gott. Aber dann gibt es diesen Bereich in meinem Leben, wo ich denke, das sollte besser keiner wissen. Das ist der Bereich, der gehört nur mir. Manchmal erzählen wir diesen Bereich noch nicht mal Gott, weil wir denken, wenn Gott das wüsste. Komischer Gedanke, oder? Es gibt diese 10%, die wir nur für uns behalten. Und ich wünsche mir, wenn ich jemanden auf meinen Platz hole, dass er mir so sehr vertraut, dass ich ihm Fragen stellen darf, die er von keinem gestellt bekommen will. Und dass, wenn er mir die Frage dann beantwortet, dass ich ihn dann fragen darf, lügst du mich gerade an? Versteht ihr? Ich wünsche mir Vertrauen, weil es geht hier um Lebensveränderung. Und wenn wir nicht ehrlich zueinander sind, dann ist das Ganze nicht wirklich lebensverändert. In Lukas 16, Vers 10 steht, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Ich empfehle dir also, schaue in die Vergangenheit von dem Jugendlichen, weil dann wirst du wissen, wie er höchstwahrscheinlich in der Zukunft sein wird. Wenn er in der Vergangenheit vertrauenswürdig war, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du ihm mehr Verantwortung gibst, dass er dann auch in der Zukunft vertrauenswürdig sein wird. Also, wenn jemand nicht zum Fußballtraining auftaucht, wenn jemand nicht zum Spiel auftaucht, dann wäre es wahrscheinlich schlauer, wenn er den Platz räumt für jemand, der trainieren will und der spielen will. In Matthäus 7, Vers 6 steht, werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Ich würde diesen Vers ja nie so sagen, aber der steht in der Bibel, ich kann nichts dafür. Ja, werft eure Perlen nicht vor die Säue. Was will der Autor damit sagen? Doch nicht, dass Jugendliche Säue sind. Nein, es geht darum, dass ich meine Zeit in diesem Fall jemandem gebe, der sie schätzt. Also jemand, der vertrauenswürdig ist und der damit auch gut umgeht, der den Schatz dieser Zeit, die ich investiere, wertschätzt und entsprechend das auch annimmt. Sonst wäre das für beide Seiten frustrierend. Ich weiß nicht, ob das auch ein Element wäre, was du auswählen würdest für dich, vertrauenswürdig. Ich stelle dir vor, was ist mein Rahmen? Und da gehört vertrauenswürdig dazu. Du kannst das natürlich austauschen und sagen, das ist für mich nicht wichtig, ich brauche was anderes. Es ist dein Leben, es ist dein Coaching. Aber mir ist vertrauenswürdig wichtig. Und das Nächste, was mir wichtig ist, ist der Rahmen fähig. Da steht ja auch so in dem Bibelvers drin, wo Paulus sagt, lehre Leute, die vertrauenswürdig sind und fähig sind. Also ist das so mein zweites Element, was hier reinkommt in diesen Rahmen. Oh, sehr schön. Funktioniert ja hervorragend heute. So, sehr gut. Ha. Also, das Rahmenelement fähig. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du jemanden findest, bei dem du siehst, dass er Gaben hat, die dich begeistern. Dass du siehst, dass da jemand ist, der fähig ist, und zwar mit Fähigkeiten, wo du sagst, damit, da kann ich investieren, dem kann ich helfen. Also wenn ich jemanden finde, der fähig ist, wo ich sage, das sind Fähigkeiten, die will ich fördern, die kann ich fördern. Du brauchst jemanden, wo du sagst, da kann ich wirklich was tun. Das sind Fähigkeiten, die schlummern in demjenigen, die sehe ich. Ist jeder begabt? Ist jeder fähig? Oh, definitiv. Aber es müssen Fähigkeiten sein, die dich ansprechen. Und wenn du dich mal damit auseinandergesetzt hast, wie das ein Fußballscout macht, der sich irgendwelche Spiele anguckt, um neue Spieler zu rekrutieren, der wird Folgendes machen. Der schaut sich Spiele an Und dann kann es sein, dass er jemanden rausfischt, den er kaufen will oder den er in sein Team holen will. Und diese Person hat noch nicht mal die meisten Tore geschossen. Diese Person ist noch nicht mal für alle anderen der beste Spieler. Aber was ein Fußballscout macht, er guckt sich das Spiel an und guckt, gibt es da diesen einen Moment, der mich fasziniert, der mich begeistert. Das muss noch nicht mal das ganze Spiel sein. Es kann sein, dass ein Spieler die ganze Zeit nur so vor sich hin joggt und dann gibt es diesen einen Moment, da rennt er schneller als alle anderen. Und dann sagt der Scout, das ist der Hammer. Und wenn ich es schaffe, ihn dahin zu coachen, dass er 90 Minuten so rennt, dann wird das der Burner. Versteht du? Es geht darum, dass du jemanden findest, wo du sagst, das mag vielleicht nicht der Jugendliche sein, der am meisten vorne steht, aber es gibt diesen Moment, wo du erkennst, was in ihm schlummert und das begeistert dich. Ein Jugendlicher von mir, der heißt Vincent, der hat mich total begeistert. Der war eher so ruhig. Der hat nicht viel gesagt, in der Gruppe sehr zurückhaltend. Solche Jugendlichen haben wir alle, weil einfach Menschen so sind. Und dann gab es diesen einen Moment, wo er in der Gruppe das Wort ergriffen hat, das war nur einmal. Und auf einmal klebten alle anderen an seinen Lippen. Und er hat was ausgelöst. Und dann war wochenlang wieder gar nichts. Das meine ich. Das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, Vincent, mein Freund, in ein paar Monaten predigst du auf der Bühne. Wow! Ein paar Monate später hat er mit mir die ersten 5 Minuten alleine auf der Bühne gepredigt. Und irgendwann mal, nach einer Zeit, die gar nicht so lange war, hat er seine erste Predigt gehalten. Weil ich das Potenzial gesehen habe, es war dieser kleine Moment und mit ihm gemeinsam an diese Gabe geglaubt habe und das rausholen durfte. Also, es gibt Jugendliche, die bringen genau eine Fähigkeit mit, die du in ihnen siehst und wo du sagst, das ist genau die Sache, die ich fördern will und dann ist er bei dir gut aufgehoben. Wenn du jemanden findest, der total begabt ist, aber du bist nicht fit, ihn weiterzubringen. Ich zum Beispiel bin eine Niete in Musik. Absolut. Ich höre, wenn Leute singen. Ja? Aber ich kann nicht sagen, ob das gut ist. Okay? Und wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich sage, boah, das könnte der Worship-Leiter von morgen sein, dann bringt es überhaupt nichts, wenn ich den coache. Der wäre bei mir völlig falsch aufgehoben. Und deshalb ist es wichtig, dass du Fähigkeiten findest, wo du auch fähig bist, ihm zu helfen. Und das Nächste, was hier oben hinkommt, ist Begeisterung. Du brauchst jemanden, der davon begeistert ist, dass du ihn coachen willst. Also jetzt stell dir mal vor, du findest jemanden und sagst, hey, ich will dich coachen. Und der findet das nicht wirklich toll. Das wäre ja echt doof, oder? Du brauchst jemanden, der begeistert ist. Der begeistert davon ist, dass er Jesus nachfolgt und der weiterkommen will. Der so begeistert ist, dass er auch Respekt davor hat und dass er die nötige Einstellung mitbringt, dass er im Glauben wachsen will. Als Coach organisierst du dieses Fußballspiel, du organisierst das Training, aber es wäre echt blöd, wenn du ihn auf den Platz tragen musst. Möchtest du einen Spieler haben, den du auf den Platz tragen musst? Okay, runtertragen ist okay. Hat was mit Einsatz zu tun. Aber auf den Platz tragen? Nee. Ne? Also der muss schon begeistert sein und sagen, wie cool, natürlich bin ich beim Training dabei, natürlich bin ich beim Spiel dabei. Und ich finde, es sollte auch jemand sein, wo du sagst, der begeistert dich von der Persönlichkeit. Wir sind ja alle unterschiedlich, völlig klar. Und du solltest zu jedem nett sein, ist auch völlig klar. Aber es gibt auch eine Chemie, wo du sagst, der passt besonders gut zu mir. Und ich meine jemanden, such dir jemanden aus, wo du sagst, mit dem habe ich wirklich Spaß, Zeit zu verbringen. Oder andersrum, es sollte nicht jemand sein, der zur Tür reinkommt und du sagst, oh, jetzt wird es wieder anstrengend. Verstehst du? Ich finde das ganz natürlich zu sagen, da ist jemand, der begeistert mich und es wäre auch wichtig, dass du ihn auch begeisterst. Dass er sagt, boah, natürlich, da habe ich voll Bock drauf. Zwinge nicht jemanden hier auf dein Spielfeld, wenn er da nicht wirklich Bock drauf hat. Du brauchst jemanden, der begeistert ist. In Matthäus 5, Vers 6 steht in der Bibel, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollen satt werden. Du brauchst jemanden, der Hunger hat, danach mit Gott zu leben, der Hunger hat und Durst hat, danach verändert zu leben. Das wünsche ich dir. Und der letzte Punkt ist der absolut beste, weil ich da eine sehr coole Geschichte zu habe. Das ist lernbereit. Also du brauchst definitiv jemand, der lernbereit ist. Der weiß, ich möchte dazulernen, ich habe noch nicht alles verstanden und ich möchte so gerne, dass du mir beibringst, wie das Ganze geht. Ganz, ganz wichtig. In Sprüche 15, Vers 31 steht, wer auf hilfreiche Ermahnung hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, dann gewinnst du an Einsicht. Du brauchst also jemanden, der sich korrigieren lässt, der die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen hat, der von dir lernen will. Und ich habe so einen Jugendlichen getroffen. Ich habe mich dafür entschieden, ihn zu coachen. Und dann haben wir gesagt, hey komm, wir fahren mal zusammen weg. Wir fahren mal in den Spaßpark, einfach um ein bisschen das Leben zu teilen. Und ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Und dann sind wir also in den Spaßpark gefahren. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Markus, ne, weil er so heißt. Und dann habe ich ihm gesagt, so ganz in der Früh, so auf dem Weg wie hieß dieser Park? So ein Achterbahnpark. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, genau, hier, das habe ich gemeint. Und und dann halten wir bei McDonald's an und ich sage, hey, Markus, ich lade dich zum Frühstück ein. Und dann sagt er, okay, super, cool. Und dann stellt er sich neben mir und bestellt. Und jetzt, pass mal auf, was er bestellt. Da sagt er der Frau, ich hätte gern 20er Packung Chicken McNuggets. Und ich denke mir so, wir frühstücken doch. Was willst du mit 20 Chicken McNuggets? Aber pass auf, es ist noch nicht vorbei. Und dann hätte ich gerne noch 5 von den McChicken. 5 von den McChicken? Meinst du das jetzt ernst? Ich meine, nicht die Chicken Burger, die McChicken, die langen, die kosten 5 Euro. Und für jeden, der so alt ist wie ich, 10 Mark, damit du es verstehst. Also, 20 von den Chicken Nuggets, 5 von den McChicken. Ja, lass mal erstmal so. Und ich denke mir, wow. Und dann denke ich mir, okay, Bürschchen, pass auf. Das isst du jetzt. Und dann setzen wir uns an den Tisch und wir fangen an zu essen. Und er isst den ersten McChicken. Hat er super verkraftet. Schwupp, war der weg. Und ich so ein bisschen an meinen Croissant rumgeschnitten. Ne? Und er den zweiten McChicken, schwupp, weg. War ein bisschen langsamer als der erste. Ne? Und dann denke ich mir, okay, pass mal auf, Bürschchen, wir haben Zeit und da liegt noch ein bisschen was. Und dann holt er sich den dritten McChicken und fängt schon an, langsam zu kauen. Und dann denke ich mir so, jetzt wird spannend. Und dann kaut er den dritten runter und dann fängt er mit den Chicken McNuggets an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und dann meint er so auf einmal, macht er so die Packung zu und meint er so auf einmal, den Rest nehme ich einfach mit. Und weißt du, was ich ihm sage? Kein Problem, wir haben Zeit. Wir bleiben hier, bis du fertig bist. Dann macht er die McChicken-Dose wieder auf und isst weiter. Er wird langsam grün. Er wird rot. Dann wurde er zwischendurch braun. Der war fertig am Ende. Und dann lag noch dieser letzte McChicken da. Und ich gucke ihn nur an, guck den McChicken an, guck wieder ihn an. Und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, okay, lass ihn liegen. Und dann gucke ich ihn an und sage, was lernst du daraus? Und dann sagt er, ich mache das nie wieder. Ich sage, guter Mann, lernbereit, lernbereit, hier, lernbereit. Den habe ich gecoacht. Ja, absolut. Also, schau, du kannst dir selber überlegen, was ist dein Rahmen? Vielleicht sagst du dir, weißt du was, 2 Dinge davon gefallen mir, den Rest würde ich ganz anders machen, es ist in Ordnung. Nur überleg dir, wer kann auf deinen Platz, denn du kannst nicht die ganze Welt mit auf deinen Platz nehmen, das hat Jesus auch nicht getan. Also möchte ich, dass du dir genau überlegst, auf welchem Platz spielst du? Was ist der Rahmen, in dem du spielst? Und ich schlage dir vor, dass wir jetzt eine ganz kurze Pause machen von 4 Minuten und in dieser Zeit sagst du deinem Nachbarn, ob du mit diesen Rahmenelementen was anfangen kannst, warum ja, warum nein und ob du vielleicht andere Rahmenelemente hast. Ja? Tauscht euch mal bitte aus mit eurem Nachbarn jeweils. Jeweils immer mit dem Rechten. Jeder immer nur mit dem Rechten. Viel Spaß. In Ordnung, sehr gut. Ich wäre liebend gerne dabei gewesen bei diesen Gesprächen, um zu hören, was euch wichtig ist, wie ihr euren Rahmen setzt, wie ihr euer Spielfeld definiert. Und in den abschließenden Minuten möchte ich euch gerne noch mit hineinnehmen, darin, wie ihr die Person ansprechen könnt, wie ihr das Ganze am Ende wirklich durchführen könnt. Und ich empfehle dir, dass wenn du so jemanden rausgesucht hast, dass du dann erstmal ganz klar sagst, worum es dir geht. Dass du deine Absichten erklärst, dass du sagst, schau, ich möchte in dich investieren, ich möchte dir helfen, dass du immer mehr verändert wirst als Leben, als Christ, in deinem Leben als Christ und ich möchte dich mit hineinnehmen in mein Leben. Ich finde es wichtig, dass die Person das weiß, wenn du das für dich auch so definieren kannst, wie ich das tue. Und was ich ganz wichtig finde, weil das Wertschätzung ist, nimm den anderen bitte zur Seite und sag ihm, warum du ihn herausgesucht hast. Warum du ihn fördern willst, warum du ihn begleiten willst. Ich glaube, dass es einem jungen Menschen, dem du das sagst, wahnsinnig gut tut. Wenn du sagst, ich möchte in dich investieren, zum Beispiel für das nächste Jahr, möchte ich in dich investieren, weil ich glaube, dass ich dir vertrauen kann. Ich glaube, dass das möglich ist, weil unsere Beziehung eine Vertrauensbeziehung ist und ich sehe Fähigkeiten in dir. Die mich begeistern. Und ich glaube, dass du was lernen willst. Ich finde es wichtig, dass du das der Person sagst. Als mein erster Mentor mich zur Seite genommen hat und mir gesagt hat, ich möchte gerne in dich investieren, weil ich glaube, dass meine Zeit wert ist, das wert ist, in dich zu investieren. Ich glaube, dass du Fähigkeiten hast, die mich begeistern. Ehrlich, an dem Tag bin ich nur noch geflogen. Das war der Hammer. Ey, wenn dir das mal jemand sagt, hat dir das schon mal jemand gesagt, das ist so der Hammer. Und wenn du jemanden raussuchst und du findest den lernbereit, vertrauenswürdig, fähig und begeistert, sag's ihm. Das tut der Person so gut. Also, sag ihm, warum du ihn rausgesucht hast. Sag ihm genau, was du überhaupt vorhast, wenn du ihn fördern willst, wenn du ihn mentoren willst. Ich würde dir auch empfehlen, Verbindlichkeit zu erklären und zu sagen, wenn du auf mein Spielfeld willst, dann erwarte ich, dass du zum Training kommst und dass du zum Spiel kommst. Sprich, dass du zu den Treffen kommst, die wir vereinbaren, wo wir gezielt miteinander reden, wo ich nur Zeit für dich habe, also die Trainings, und dann aber auch zum Spiel, wenn wir sagen, jetzt machen wir gemeinsam einen Jugendgottesdienst, dass du da dabei bist, jetzt machen wir zusammen eine Freizeit, dass ich mit dir rechnen kann, dass du sagst, ich erwarte von dir, dass du verbindlich bist. Das würde ich dir empfehlen. Das ist sozusagen nicht einfach so eine Sache, wo man sagt, heute, diese Woche habe ich Lust und nächste Woche nicht. Sondern hey, wir machen ein Jahr fest, zum Beispiel in diesem Schuljahr und in dieser Zeit erwarte ich von dir Verbindlichkeit. Und dann würde ich zuhören und gucken, welche Fragen hat er, hat sie. Denn wenn du zu jemandem hingehst und sagst, ich möchte dich in mein Leben mit hineinnehmen, ich möchte, dass dein Leben sich verändert, ich möchte, dass du über die letzten 10% deines Lebens mit mir sprichst, dann kann es sein, dass Fragen aufkommen. Warum willst denn du das? Und vielleicht haben die Eltern sogar Fragen und sagen, du willst dich jetzt ein Jahr lang jede Woche mit meinem Sohn im Starbucks um 15 Uhr am Mittwoch treffen? Wieso das denn? Ja? Es ist wichtig, dass du auf Fragen von der Person, die du ausgesucht hast und auch von den Eltern, dass du darauf eingehst und dass du sagst, dass du die Fragen beantwortest. Und dann wünsche ich dir, dass du nach einer verbindlichen Entscheidung fragst und sagst, überlegst dir in Ruhe. Und wenn die Person dann sagt, weißt du was, ich bin mir noch nicht so sicher oder eigentlich bin ich mir schon sicher, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will lieber hier auf der Bank sitzen und zuschauen. Dann wünsche ich dir, dass du die Größe hast, es der Person nicht übel zu nehmen. Zu sagen, hey, das ist völlig in Ordnung. Gib ihm kein schlechtes Gefühl, gib ihr kein schlechtes Gefühl, sei ganz entspannt, nimm es nicht persönlich. Vielleicht hast du dich vertan und es passt nicht? Vielleicht passt es nur jetzt noch nicht. Also wenn jemand sagt, ich will nicht aufs Spielfeld, ich will lieber zugucken, es ist okay. Und wenn jemand sagt, hey, cool, du hast mich herausgefordert, ich will das, dann kann ich dir gratulieren. Und dann ist der letzte Gedanke, den ich für dich habe, ist, förder die Person, aber wenn du feststellst, dass das Spiel losgeht und die Person sich jetzt entwickeln darf, dann setzt du dich mal schön auf die Trainerbank und fang nicht an, als Trainer einfach aufs Spielfeld zu laufen. Ja, wenn das Spiel losgeht, dann lass die Leute spielen. Dann kannst du nicht sagen, ich laufe mal eben und kick euch auch mal ein bisschen den Ball. Das macht ein Trainer nicht. Vielleicht nur einmal, ne? Aber dann nicht mehr. Und so ist das auch. Wir sind, glaube ich, sehr in Gefahr, dass wir unsere Träume, die wir haben, in jemanden, den wir fördern, hineinlegen. Dass wir unsere Gaben, die wir haben, in jemanden hineinlegen und projizieren. Dass wir unsere Vergangenheit, unsere Geschichte nehmen und denken, der andere müsste genauso ticken. Also wir sind ganz schnell dabei zu übertragen, so wie wir sind, das, was wir uns wünschen, auf denjenigen, den wir fördern. Und das ist genau der Moment, wo ich dir sage, setz dich auf die Trainerbank und es gibt auch mal die Momente, wo wir einfach sagen müssen, jetzt lasse ich den anderen mal. Es ist eine gute Sache, wenn eine Person dir sozusagen durch dich, durch deinen Schatten, hinter deinen Schatten, also in deinem Windschatten unterwegs sein darf und sagen darf, ich, weißt du, bevor ich weiß, wie es läuft, mache ich erstmal alles nach. Das ist gar nicht so schlecht. Das hat Paulus ja auch gemacht. Hat Paulus auch gesagt, dass er gesagt hat, hey, folgt mir nach, wie ich Christus nachgefolgt bin. Das ist gar nicht so schlimm. Solange du der Person hilfst, den Moment zu entdecken, wo es wichtig ist, den eigenen Weg zu gehen und wo du dich auf die Bank setzt und wo du sagst, jetzt darfst du sein, wie du bist. Ich weiß das aus meinem Leben. Ich habe einen Coach gehabt, der wollte mir beibringen, wie man predigt. Und das hat er hervorragend gemacht. Und ich habe immer versucht, auch so zu predigen, wie er predigt. Und das hat bis zu einem gewissen Maß super funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich viel lieber predigen würde wie jemand anders. Und dann wollte ich mal predigen wie Bill Hybels, dann wollte ich mal predigen wie John Ortberg, dann wollte ich mal predigen wie Rob Bell, ging voll in die Hose, dann wollte ich mal auf einmal predigen wie Hast du nicht gesehen. Und irgendwann mal kam der Punkt, wo ich festgestellt habe, warum predige ich nicht einfach so, wie Gott mich gemacht hat, mit meinem Stil. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ich empfehle dir, dass du diesen Moment im Blick hast, dass du den nicht verpasst. Es gibt den Moment, da ist dein Platz auf der Trainerbank. Und da lass den anderen spielen und sei begeistert über den eigenen Weg, den er geht. Bist du bereit, dein Leben zu öffnen für ein paar wenige, die du mit hineinnimmst? Bist du bereit, ihnen Fragen zu stellen, die unangenehm sind? Sie mit hineinzunehmen in Bereiche des Lebens, wo auch du versagst, um zu zeigen, wie man mit Versagen umgehen kann? Bist du bereit, wie Jesus, durch ein paar Menschen, in die du investierst, die Welt, in der sie leben und deine Welt zu verändern? Die Entscheidung liegt bei dir. Alles Gute.